Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Schriftsteller und Intellektuelle sind in Argentinien auf die Straße gegangen, um noch zu verhindern, dass der Rechtspopulist Javier Milei der nächste argentinische Präsident wird. Aber heute Morgen nach der Stichwahl in Argentinien wissen wir, dass das vergeblich war. Und was von dem selbsternannten Anarchokapitalisten jetzt zu erwarten ist, darüber spreche ich gleich mit dem argentinischen Schriftsteller Ariel Magnus. Außerdem erinnern wir an eine große Autorin, die sich ihr Leben lang gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt hat, die Grande Dame der südafrikanischen Literatur. Nadine Gordimer, heute vor 100 Jahren kam sie zur Welt. Vermutlich haben Sie es schon in den Nachrichten gehört. Argentinien hat nach der Stichwahl gestern einen neuen Präsidenten, der ultraliberale Javier Milei. Er nennt sich selbst Anarchokapitalist und er hat einen Neuanfang für das wirtschaftlich schwer gebeutelte Land versprochen. Ein Neuanfang allerdings mit ziemlich radikalen Mitteln. Bei mir ist jetzt der argentinische Schriftsteller und Übersetzer Ariel Magnus. Er lebt in Buenos Aires und Berlin und konnte jetzt deshalb zu mir kommen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke. Danke.
Was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Wie haben Sie überhaupt diese Wahl verfolgt von hier aus?
Oh, den ganzen Tag. Also ich habe digital mehr dort gelebt als real hier. Und es ist eine sehr bittere Niederlage, muss man einfach sagen.
Und was sagen so Ihre Freunde in Argentinien und Bekannten?
Dasselbe und zwar alle. Also bei den Rechtskonservativen 8 Jahre her war es, man kannte ein paar Leute, die das wählen und man hatte Freunde, die das wählen. In diesem Fall kannte ich keinen einzigen, der Milei wählen wollte. Das war der absolute No-Go. Man hat es trotzdem nicht geschafft. Also und der ganze kulturelle Bogen hat sich hinter Massa gestellt, auch wenn sie ihm nicht mögen.
Haben gesagt, mochten. Das kleinere Übel so ein bisschen, ja.
Kleinere, große Übel. Also es war, keiner war mit ihm, oder sehr wenige waren mit ihm auch einverstanden, aber es war wie, jetzt sehen wir, was im Spiel, auf dem Spiel steht und das wollen wir nicht. Und deswegen ist es eine demokratische und eine kulturelle Niederlage.
Jetzt ist ja 40% der argentinischen Bevölkerung verarmt und die Inflation ist bei 140%. Was erhoffen sich denn die Menschen, die Milei gewählt haben? Was hat er denen versprochen?
Ja, die versprechen sich magische Resultate mit dieser Dollarisierung. Also, dass es viele denken, ein Peso wird ein Dollar sein und dann werden sie reich werden. Vor allem wollen sie, dass dieselben Lösungen nicht auf dieselben Lösungen warten. Die hoffen auf eine magische Lösung und die könnte auch, wenn diese Dollarisierung kommt, wie in den 90er Jahren, vor allem bei der Inflation, funktionieren, eine Zeit lang. Es ist immer eine Zeit lang. Also man hat alles privatisiert in den 90er Jahren, dann nochmal verstaatlicht und wenn man jetzt alles privatisiert und womöglich andere Dinge auch verkauft, dann kann man wirtschaftlich doch vielleicht eine Zeit, es ist immer eine Zeit lang und dann bricht das zusammen. Und das, aber die Leute, die Javier Milei gewählt haben, die haben das nicht erlebt. Es sind vor allem Jugendliche. Man muss wissen, hier wird es nicht so viel erzählt, dass die vorige Regierung hat der Wahlrecht erweitert. Für ab 16, in der Hoffnung, also das sind unsere Wähler, junge Wähler, die kennen diese neue Argentinien, die ab der Krise von 2001 wir haben, mit neuen Rechten, mehr Rechte für alle etc. Und die haben, also Milei hat seinen Wahlkampf in TikTok gemacht und die wählen zu 90% Milei, also die Rebellen sind rechts geworden. Und dazu kommt, dass die Vizepräsidentin von Milei, die von der man auch hier nicht viel spricht, die ist eine Negationistin, also eine ganz offensichtliche Negationistin, die meint, die Diktatur war nicht wie erzählt wurde. Es gab keine Verschwundenen oder nicht so viele, wie man sagt. Und man muss alle Erinnerungsmerkmale abschaffen etc. Also es ist eine bittere kulturelle Niederlage.
Milei will ja auch diese zentrale Gedenkstätte in Buenos Aires an die Diktatur erstmal abschaffen, nicht? Da steht ja so ein ganz, eben auch eine Verweigerung, sich mit der Geschichte noch weiter auseinanderzusetzen dahinter.
Absolut. Es ist nicht nur eine Verweigerung, sondern es ist, wir gehen jetzt gegen die Linken. In Mileis Aussprache Scheißlinken. Also das sagt er öffentlich und er hat sich immer so, also es sind Wörter, die wir seit der Diktatur nicht mehr gehört haben und die plötzlich da sind. Und das verdankt man die Vizepräsidentin, die auch Präsidentin sein könnte, wenn er emotional das nicht aushält. Also es ist ein kaputter Typ und der kann auch kaputt gehen in wenigen Monaten.
Was vermuten Sie denn, oder was, er hat ja auch schon angekündigt, glaube ich, er will sogar das Kulturministerium abschaffen. Also überhaupt ja offenbar so ein Kahlschlag in der Kultur, auch was das öffentlich-rechtliche Fernsehen, Radio betrifft. Was ist da zu befürchten?
Alles möglich. Also wir können nur hoffen, dass das, was er versprochen hat, nicht hält. Das ist das erste Mal, wo man denkt, also diese Wahlkampfversprechen, dass er das nicht hält. Er will die ganze öffentliche Medienlandschaft abschaffen und vor allem die Bildung und natürlich die Gesundheitswesen. Also wenn Argentinien doch was Notorisches hat in Lateinamerika, ist seine Bildung. Wir haben freie Universitäten und zwar sehr hochrangierte, weltweit hochrangierte Universitäten. Der Menem hat in den 90er Jahren, also mit einer auch neoliberalen Politik, versucht, die UBA, die Universität Buenos Aires, kaputt zu machen. Dafür hat er andere Universitäten außerhalb Buenos Aires geöffnet und das ganze Geld diese Universitäten gegeben. Und jetzt, das Gute ist, dass die UBA ist nicht zusammengebrochen. Und jetzt haben wir die UBA plus die anderen Universitäten. Also eine ganz reiche und blühende Landschaft, die den sozialen Aufstieg gewährleistet. Das will er kaputt machen. Er will unser alles, was mit Literatur, was hier Literaturfonds wäre oder Deutsch Übersetzungsfonds oder DFG oder was auch immer, das wird er alles in privaten Händen lassen.
Und ich nehme mal an, das war nicht einfach, als Schriftsteller oder Künstler in Argentinien gut davon zu leben, oder? Das wird ja dann wahrscheinlich jetzt alles noch viel schwieriger.
Ja, diese Hilfen waren nur fast symbolischer Art, aber das wird auch abgeschafft werden und für den Buchmarkt. Der Buchmarkt erlebt einen Frühling vor 20 Jahren und ganz viele neue Verlage. Der Buchmarkt ist in Argentinien unglaublich wichtig, also nach Spanien und Mexiko, der größte in der spanischsprachigen Welt, ja, die größte ist in der Welt. Und das wird ganz bitter sein. Also Papier war immer in Dollars, also das vielleicht gäbe da nicht viel Unterschied, aber wenn alle Preise nach oben gehen, wenn alles dollarisiert wird, dann kann man nicht mehr Bücher produzieren und es kommen einfach die Bücher aus Spanien und man muss das lesen, was die Spanier veröffentlichen. Das haben wir in den 90er Jahren erlebt und dann da konnten die Schriftsteller einfach nicht veröffentlichen, es gab keinen Platz und seit 20 Jahren gibt es so viel Platz wie nie und das kann man nur hoffen, dass man jetzt, nachdem wir so ein paar Tage weinen, das aufrechterhalten. Also es ist nicht dieselbe Struktur wie damals in den 90er Jahren, also es ist fester geworden und vielleicht geht das doch, dass man es doch irgendwie schafft.
Ich hoffe es, ich drücke Ihnen die Daumen. Also der argentinische Schriftsteller Ariel Magnus, vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Ich bin Jonas Rautenberg und bin 25 Jahre alt, komme aus Berlin. Als letztes gelesen habe ich von einem ganz tollen Autor, Stefan Zweig, Brennendes Geheimnis. Da geht es darum, dass eine Mutter mit ihrem Sohn eine Kur fährt, also spielt ja in Österreich, und da dann einen sehr charmanten Baron, der auf der Jagd nach Frauen ist, um es mal salopp zu sagen, eben auf diesen Baron trifft und sie selbst ist aber verheiratet und ist gerade an so einem Punkt, heute würde man vielleicht sagen Midlife-Crisis, wo sie dann überlegt, soll ich jetzt darauf eingehen, und dann wird es so ein Spiel mit dem Feuer, macht. Und der Sohn gerät quasi auch in die Schusslinie, weil er zu beiden eigentlich ein gutes Verhältnis hat und irgendwann wahnsinnig eifersüchtig auch wird. Und dann schaukelt es sich immer weiter hoch. Und es ist jetzt nicht mein Lieblingsbuch von Stefan Zweig. Das war relativ dünn und ich wollte was lesen, wo ich relativ schnell durchkomme.
In Berlin liest Jonas Rautenberg die Novelle Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig als Taschenbuch bei Reclams Universalbibliothek oder im S. Fischer Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Wandern ist ja nicht nur eine herrliche Freizeitbeschäftigung, sondern es ist auch ein ganz eigenes Motiv in der Dichtung, quasi von Goethe bis heute, wo es zum Beispiel den Lyriker Jan Rönert immer wieder hinaustreibt in die Natur, die er durchstreift, und nachher setzt er sich dann offenbar hin und schreibt darüber. 2021 ist dabei das Wanderessay vom Gehen im Karst entstanden und jetzt ganz aktuell Erdtagzeit, so ist der Titel seines neuen Lyrikbandes, und Jan Drees aus der Literaturredaktion beim Deutschlandfunk hat diese Gedichte gelesen. Worauf bezieht sich denn dieser Titel Erdtagzeit?
Naja, die Zeit, die ist ja üblicherweise an unser Zeitempfinden gebunden, an uns Menschen. Aber es gibt eben auch eine Zeit der Erde, der Geologie beispielsweise, die nicht der Sterblichkeit unterworfen ist wie wir oder auch nicht unterworfen dem Sonnenlauf. Das heißt, mir ist nicht bekannt, dass Steine schlafen gehen. Und Jan Rönert, der für seine Literatur viel durch die Natur und die Berge wandert, durchs Kerbtal und den Karst, der möchte dieser anderen Erdzeit näher kommen in seinem Band. Beispielsweise, wenn er in seinem Titelgedicht Erdtagzeit schreibt: Der Sandstein macht weiter, der Kalkstein macht weiter, der Gipskarst macht weiter und so weiter und so weiter. Also man merkt hier ganz deutlich, dass egal was drumherum passiert, die Geologie unbeirrt weitermacht. Die Steine wissen in diesem Titelgedicht also nichts vom Ukraine-Krieg oder auch nicht, dass die nach ihnen so benannten Rolling Stones auch immer weitermachen.
Dieses alles macht weiter, ist das denn irgendwie so ein voraussetzungsreicher Satz, auf den sich der Lyriker, und der ist ja auch Literaturprofessor, damit bezieht?
Ja, das wurzelt sehr tief. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Das schrieb der Philosoph Walter Benjamin in seiner 1938-39 herausgegebenen Notizensammlung Zentralpark. Und dieser ja so arg düster klingende Satz, der bleibt auch 2023 noch gültig. Es geht ja weiter mit der Umweltzerstörung, mit den Kriegen, dem Kapitalismus. Das lässt ja auch viele Menschen verzweifeln. Und über diese Katastrophe, die Walter Benjamin meinte, dichtete dann auch schon der Lyriker Rolf-Dieter Brinkmann 1975. Da schrieb er: Die Geschichtenerzähler machen weiter, die Autoindustrie macht weiter, die Arbeiter machen weiter und so weiter. Das ist aus seinem epochemachenden Band Westwärts 1 und 2. Das sind kapitalismuskritische Zeilen. Und es geht dann auch weiter mit der Popband Blumfeld, die 2003 sangen: Der Alltag macht weiter, die Probleme und Zwänge. Und zuletzt Wander aus Wien mit der Hymne Verbäne. Die sangen ja auch: Es muss weitergehen. Und bei Jan Rönert hat dieses Weitermachen und Weitergehen der Natur allerdings einen gewissen Trost. Es ist also nicht alles zu Schanden wie bei Walter Benjamin, solange der Marmor weitermacht.
Also aber da steckt ja dann auch ganz schön viel Literatur oder auch eben Philosophiegeschichte drin mit Walter Benjamin. Und ich habe schon gesagt, Rönert ist ja auch Professor für neuere und neueste Literatur an der TU in Braunschweig. Haben die Gedichte denn auch so was, bisschen was Professorales, oder gibt es da auch eine gewisse Leichtigkeit?
Naja, wie Gäste aus der anderen Zeitzone, die Bäume am Wegrand, die mit unseren Fahrplänen und Prospekten nichts anzufangen wissen. So heißt das im Portalgedicht. Das ist so eine zweiseitige Meditation mit dem Titel In der Sonne ihre Transparenz. Und da wird deutlich, dass die Natur als eine Erscheinung aus der anderen Zeitzone verstanden wird. Also im Gegensatz zu unserer Zeit mit den Fahrplänen. Und das erinnert natürlich an das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Und vom Humus ausgehend schweben in diesem Gedicht die Gedanken in die Höhe. Zitat: Vom leicht kompostierbaren Grund bis an die Luft, die den Sirenen gehört. Sie schweben vom Seil gelassen, die Balance. Und das ist jetzt überhaupt nicht professoral. Das ist tiefe Romantik, das ist das große Gefühl.
Also tatsächlich eine gewisse Leichtigkeit. Und kommt denn dieses Alles macht weiter, also diese Idee und dieser Anfangssatz, der so tief in der Lyrikgeschichte verwurzelt ist, wie sie uns gezeigt haben, kommt der auch noch auf andere Weise in diesem Band vor?
Ja, mit diesem Schwebenden, das ich vorhin genannt habe, ist die Wolke auch verbunden. Es kommen viele Wolken vor in diesem Lyrikband. Der Literaturprofessor Josef Vogel hat im Sommer dieses Jahres eine Abschiedsvorlesung gehalten und in dieser Vorlesung gesagt, ich zitiere: Die Wolke ist kein Gegenstand, sondern ein Werden. Sie ist, und das scheint ihre problematische Bestimmung zu sein, ein Ereignis. Sie ist ein Ereignis der Wahrnehmung, das an der Schwelle des Sichtbaren passiert. Und während alles weitermacht, das ist ja ein Prozess, gibt es darin quasi gegensätzlich das einzelne Ereignis. Und so kann man sich Erdtagzeit, dem Band von Jan Rönert, auch aufschließen, wenn man so genauer hinschaut, wie die Dauer, das Werden auf der einen Seite und das Ereignis, der Moment, auf der anderen Seite inszeniert werden.
Sie haben ja vorhin schon mal das Stichwort romantisch fallen lassen. Würden Sie so als Fazit sagen, das ist irgendwie auch ein romantischer Lyrikband?
Ach ja, da seufzt sich direkt, ja, er ist auch romantisch. Durch die Luft, die Wolken, das Schweben geht es in diesem Band tief hinein ins romantisch tröstende Blau. Allein deshalb endet das letzte Gedicht mit einer Hoffnung. Da steht nämlich, wir sagen Schleusen sehen Löcher, durchscheinendes Blau über den Gräben, in dem Luft und Land verschwinden. Also weit ist Jan Rönert für diese Gedichte gewandert. Und das Wandern hat ja auch wieder was Urromantisches. Er war in Schaprode und Sassnitz auf Rügen. Er ist durch ein bulgarisches Naturschutzgebiet gewandert nach Istanbul. Stets auf der Suche nach einer anderen Transparenz oder vielmehr Transzendenz ist Jan Rönert gewandert. Und deshalb kann man schon sagen, ist sein Erdtagszeitband ein formidables Protokoll eben dieser Suche, die allerdings am Ende als lyrische Annäherung aporetisch bleiben muss. Denn, so schreibt er, wir kommen auf nichts, nichts Neues, wenn wir bloß in den Wörtern bleiben, um das, was wir sehen, zu beschreiben.
Also offenbar eine Empfehlung von Jan Drees, dieser Band aus der Jan Drees aus der Deutschlandfunk Literaturredaktion hat uns Jan Rönerts Lyrikband Erdtagzeit vorgestellt. Erschienen ist das Buch in der Edition Faust, hat 120 Seiten und kostet 20 Euro. Und ausführlich wird das Buch nochmal am Dienstag kommender Woche im Lyrikgespräch mit den beiden Kollegen Christian Metz und Alexandru Bulutsch vorgestellt. Hass und Verleumdungen, das ist ganz alltäglich im Internet, ganz besonders für Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und Plattformen wie Facebook oder Twitter befeuern das Ganze noch. Von einem ganz extremen Fall von Cybermobbing erzählt die belgische Journalistin, Regisseurin und Schriftstellerin Miriam Leroy in ihrem Roman Rote Augen. Der ist gerade auf Deutsch erschienen und erzählt davon, wie sie eigene erschütternde Erfahrungen verarbeitet. Und dieses Buch ist jetzt auch als Hörbuch herausgekommen und Georg Gruber stellt es vor.
Wir kannten uns nicht. Also ich kannte ihn offensichtlich nicht, aber er wisse ziemlich gut, wer ich sei. Er sei ein Hörer meiner Radiosendung, der meine Arbeit sehr schätze, sie genau verfolge und für die er sich sogar als Experte aufspielen könne. Lol. Deswegen erlaube er sich dieses Eindringen auf Facebook und hoffe, dass es mich nicht störe.
Am Anfang ist Denis nur ein Hörer, der der jungen Journalistin schmeichelt. Sie nimmt seine Freundschaftsanfrage auf Facebook an. Und damit beginnt ein Albtraum, der ihr Leben auf den Kopf stellen wird.
So langsam gehe es ihm ganz schön auf den Sack, dass ich nur jedes tausendste Mal antwortete.
Denis entpuppt sich als frauenfeindlicher, rassistischer Stalker und zynischer Internet-Troll, Typ alter weißer Mann, der die Journalistin, nachdem sie den Kontakt mit ihm nicht vertiefen will, auf allen möglichen Kanälen von Facebook bis Twitter und dem eigenen Blog in den Dreck zieht.
Denis hatte hinter dem Hashtag Grand Slam getweetet, man könne sehen, dass ich 30 Jahre alt geworden sei. Fetter Arsch, kleine Titten, Haut wie eine Leiche und Stirnfalten.
Cybermobbing. Die belgische Journalistin und Schriftstellerin Miriam Leroy hat für eine Arte-Dokumentation mit weiblichen Opfern gesprochen und in ihrem Roman auch eigene Erfahrungen literarisch verarbeitet. Was sie hier erzählt, ist ihr ähnlich selbst passiert. Auch die Hilflosigkeit und die Erfahrung, dass Anzeigen bei der Polizei oft ohne Folgen bleiben.
Widerliche kleine Straßennutte, lautete die anonyme Nachricht, die mich zum Selbstmord aufforderte.
Immer wieder wird der Angegriffenen geraten, doch einfach nicht auf den Hass zu achten und die sozialen Medien zu meiden. Oder sie wird sogar von Freunden gefragt, da müsse ja wohl etwas vorgefallen sein, dass jener denn nie so reagiere. Klassische Täter-Opfer-Umkehr. Und als sie von dem ganzen Stress einen Ausschlag bekommt und sich ihre Augen entzünden, daher der Titel »Rote Augen«, sagt ihr Freund irgendwann genervt zu ihr,
»Ich solle an das denken, was meine Psychologin mir einmal gesagt hatte.« Alles, was uns widerfährt, geschieht aus einem Grund. Also sollten wir die richtigen Fragen stellen.
Die Schauspielerin Melika Forutan leiht der gedemütigten Journalistin ihre Stimme, sehr einfühlsam mit allen Schattierungen, von Verzweiflung über Ratlosigkeit bis zu Wut und Erschöpfung. Fast 4,5 Stunden dauert diese Lesung, die einem beim Hören sehr nahe gehen kann.
Ich wünschte, ich könnte das Gefühl beschreiben, das euch ergreift, wenn ihr beim Aufwachen ein euch gut bekanntes Foto von euch entdeckt, Ein Foto aus glücklichen Tagen, auf dem ihr über das ganze Gesicht strahlt. Retuschiert von einem Unbekannten, der euch Blutergüsse, Wunden und ein Liter Sperma, der euch aus dem Mund läuft, angefotoshoppt hat. Wenn euch dieses Bild ins Gesicht springt, auf die Netzhaut, wenn es sich auf den Grund eures Gehirns eindruckt und wenn ihr wisst, dass es dort in 10 Jahren noch eintätowiert sein wird.
Die sozialen Medien und die reale Welt sind nicht zwei voneinander getrennte Sphären. Was im Internet passiert, hat Auswirkungen auf die Betroffenen. Besonders oft werden Frauen angegriffen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen. Wie schmerzlich das sein kann, das wird durch diese eindrucksvolle, intensive Lesung plastisch nachfühlbar. Doch die Journalistin gibt nicht auf und veröffentlicht schließlich ihre Version der Mobbing-Geschichte im Internet und nimmt so Rache an ihrem Peiniger. Die Schriftstellerin Myriam Leroy hat übrigens den letzten Prozess gegen ihren Stalker, an den die Romanfigur angelehnt ist, gewonnen. Eine Geldstrafe und 10 Monate Haft auf Bewährung für 5 Jahre andauernde Verfolgung und Belästigung. Der Mann hat Berufung eingelegt.
Georg Gruber über das Hörbuch nach Myriam Leroys Buch Rote Augen. Den Text hat Daniela Högerler aus dem Französischen übersetzt. Gelesen ist die Hörbuchfassung von Melika Forutan und erschienen ist das Ganze beim Label Speak Low. Literatur aus Südafrika, da fällt einem ja bis heute sofort Nadine Gordimer ein, die sich immer wieder gegen Rassismus und die Apartheid eingesetzt hat und die vielleicht auch sowas wie das Gewissen ihres Landes war. Heute vor 100 Jahren ist sie in Südafrika zur Welt gekommen, also in dem Land, das sie nie verlassen wollte und das sie und ihr Schreiben immer bestimmt und geprägt hat. Hier erzählt sie selbst, wie ihr als junger Frau überhaupt erst klar wurde, in was für einer geteilten Welt sie da eigentlich lebt.
Unthinkable for me to meet or know black people who would share my interests.
Es war mir unmöglich, schwarze Menschen kennenzulernen, die meine Interessen geteilt hätten und mit denen ein Treffen auf natürliche Weise möglich gewesen wäre. Das nämlich gab es nur auf dieser Herr- und Diener-Basis. Und selbst wenn du ein Kind des Herrn warst, verbliebst du in dieser ganz besonderen Position. Als eifrige Leserin, die ich stets war, begann ich aber irgendwann herauszufinden, dass Rassismus in der Welt existiert und ich in dieser Welt lebte und Teil von ihr war. Als ich dann älter wurde und jeden Tag mit dem Zug zur Universität fuhr, lernte ich zum ersten Mal junge Schwarze kennen. Obwohl es eine White-Only-Universität war, gab es als eine Art Zugeständnis einige wenige angehende schwarze Doktoranden, die die Möglichkeit bekamen, an bestimmten Kursen teilzunehmen. Ich traf also diese jungen Schwarzen und ich hatte mit ihnen so viel mehr gemeinsam als mit den jungen Weißen, die ich kannte. Ich war nicht sportlich und die meisten Dinge, die sie taten, interessierten mich nicht. Und hier nun waren junge Menschen, Schwarze, die sich als Schauspieler versuchten oder mit dem Schreiben begannen. Wir hatten nicht nur die gleichen Ansprüche, sondern auch die gleiche Lebenseinstellung und stellten die gleichen Fragen über unsere Existenz.
Die südafrikanische Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer war das. Heute vor 100 Jahren ist sie zur Welt gekommen und bei mir ist jetzt der Schriftsteller und Kritiker Marco Martin, der ein ganz besonderes Verhältnis zu ihr und ihrem Schreiben hat. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Nadine Gordimer hat man ja im Ausland und immer wieder, ich habe das ja auch gesagt, so ein bisschen als Anti-Apartheid-Aktivistin vor allem wahrgenommen, aber sie war doch viel mehr, oder?
Sie war viel mehr und da erlauben Sie mir bitte vielleicht auch eine kleine Korrektur Ihres Satzes vom Gewissen der Nation. Also das sind jetzt Sätze, die sich vielleicht Autoren wie Christa Wolf oder Günter Grass auf die Schultern als Epauletten gepackt hätten. Nadine Gordimer nicht, sie ist davon ausgegangen, dass Gewissen nicht kollektiv ist, dass es nicht ausgelagert werden kann. Und ihr ganzes Schreiben, ihr politisches Schreiben, aber auch vor allem ihr literarisches Schreiben, war eine einzige Sondierung der Frage, wie ist man verantwortlich? Wie reagiert man gegenüber Unrecht? Wie reagiert man aber auch gegenüber der seelischen Trägheit, die uns allen ja mitgegeben ist, als eine ungute Mitgift? Und darum gehen ihre Romane, die aber nie didaktisch sind, und natürlich auch ihr lebenslanges Engagement gegen die Apartheid.
Wie hat sie das denn geschafft, literarisch, dass das eben dann nicht didaktisch oder moralinsauer rüber war? Was macht ihre Literatur für sie so besonders?
Das ist der große Zauber und das große Mysterium. Sie hat 1953 als junge Frau ihre erste Erzählung oder eine ihrer ersten Erzählungen schon im renommierten New Yorker veröffentlicht. In Südafrika hatte sie dann immer Publikationsprobleme. Der Nobelpreis 1991 wurde damals auch noch vom offiziellen Südafrika totgeschwiegen. Und es bleibt ein großes Wunder und eine große Lesefreude, wie sie es geschafft hat, unter diesem permanenten Druck inmitten einer weißen Gesellschaft, die ihrem Engagement ja feindlich gegenüberstand und auch gegenüber einer schwarzen Mehrheitsgesellschaft für viele war sie dann auch vielleicht die privilegierte Weiße, ehe sie dann Freundschaft schloss mit vielen Schwarzen und anerkannt wurde, nicht zuletzt von ihrem lebenslangen Freund Nelson Mandela. Wie sie es geschafft hat, ihre Romane freizuhalten von einer aktivistischen Botschaft. Wie sie es geschafft hat, die Geschichten selbst, die Menschen selbst zu spielen. Und das sind Weiße, das sind Schwarze, das sind auch die sogenannten Coloreds, das sind die Kapmalayen, das sind in der weißen Community dann wieder ausdifferenzierte Gestalten. Das sind Buren, das sind Anglophone, das sind wie sie Nachkommen jüdischer Einwanderer. Das ist ein ganz breites und tiefschichtiges Panorama. Und Sie hatten es erwähnt, ich finde es schade, dass auch in Deutschland sie als nur als Aktivistin wahrgenommen wurde. Oder der Kitschsatz heißt die Versöhnung von Schwarz und Weiß. Als wären Schwarz und Weiß so homogene Einheiten. Ich meine, auch was für eine Unkenntnis menschlicher Komplexitäten daraus kommt. Und lassen Sie mich vielleicht noch mit einem kleinen Seitenhieb Ihre Frage beenden. Marcel Reich-Ranitzky, der ja, was außereuropäische Literaturen betraf, schon etwas ignorant war, das muss man sagen, lärmte irgendwann im literarischen Quartett: Diese Bücher wären so künstlerisch schwach, dass diese Autorin irgendwann den Nobelpreis bekommen würde. Und das ist natürlich, es gibt Urteile, die auf den Urteilenden selbst zurückfallen.
Jetzt hat sie ja, heute diskutieren wir ja ganz viel über so Fragen kultureller Aneignung, wenn Sie das so beschreiben, dass sie sich da in alle möglichen, nur vorstellbaren Figuren hineinversetzt hat. Wie hat sie sich dazu auch mal geäußert, wie sie das so sieht?
Sie hat sich dazu geäußert als Replik auf Kritik. Die kam von schwarzen Nationalisten, die ihr diese kulturelle Aneignung vorgeworfen haben. Es ist natürlich kein Zufall, dass es keine schwarzen Schriftsteller waren, sondern Leute, die sozusagen des Erzählens nicht mächtig sind, aber im Notengeben, auch im Denunzieren sehr stark sind. Das erleben wir ja heute auch ganz, ganz stark. Und sie hat einfach darauf geantwortet, wer heute Weißen vorschreibt, wie sie über Schwarze schreiben, wird morgen auch Schwarzen befehlen, wie sie über Schwarze schreiben. Und Unterstützung bekam sie natürlich von ihren vielen schwarzen Freunden, die sie gefördert hat, aber eben nicht gefördert auf eine paternalistische Weise, sondern indem sie für sie Verlagshäuser außerhalb Südafrikas interessiert hat. Und in Nadine Gordimers Schreiben ist eben überhaupt nichts Paternalistisches. Es ist nicht die gute, ostentative, liberale Weise, die sich ihres weiten Herzens rühmt, sondern sie beschreibt auch immer auch die Lebenslügen ihres eigenen Milieus, das so lange liberal ist, wie dann eben mehrere Schwarze in der Nachbarschaft wohnhaft werden. Und all die und natürlich aber auch die Enttäuschungen nach 1994, als dann aus der Befreiungsorganisation ANC eine saturierte Staatspartei wurde, deren Parteiticket zu haben, auch Karrieren dann gefördert hat, auch für die Leute, die vielleicht jetzt nicht dafür fit waren. Und all das beschreibt sie auch, aber natürlich aus der Kenntnis, die ihre schwarzen Freunde vermittelt haben. Sie saß nicht isoliert in ihrer Villa und hat sich da was ausgedacht. Es ist alles wirklich empirisch beglaubigt.
Stichwort Apartheid nochmal. Nadine Gordimer war ja eine enge Freundin von Nelson Mandela und sie war auch Tochter eines jüdischen Immigranten aus Litauen und sie hat immer wieder auch jüdische, israelische Regierungen kritisiert, aber sich gleichzeitig dagegen gewandt, dass dieser Begriff der Apartheid also auf die gesamte israelische Politik angewandt wird, wie das ja jetzt auch zum Teil wieder geschieht. Können Sie uns dazu noch was sagen?
Ja, also sie war eine starke Kritikerin der militärischen Zusammenarbeit zwischen Südafrika, zwischen dem Apartheid Südafrika und Israel. Das hat sie sehr stark kritisiert, wie auch im Übrigen ihre anderen jüdischen Freunde, Menschen wie Yossel Slovo oder Rusty Bernstein oder also Arthur Goldreich. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass südafrikanische Juden im ANC unter den Weißen überrepräsentiert waren, weil sie aus ihrer Minderheitenperspektive natürlich ganz klar waren gegen die Apartheid. Und was die schändliche Zusammenarbeit Israels mit Südafrika betrifft, die in Israel selbst zu dieser Zeit in den 70er und 80er Jahren schon sehr kontrovers diskutiert wurde, da ist es das Jüdische Museum in Kapstadt, das darüber informiert. Ist auch vielleicht keine Selbstverständlichkeit, dass eine Minderheit die ethische Kraft hat, auch diese Dinge anzusprechen. Und Nadine Gordimer hat es angesprochen, aber natürlich sich sofort gewehrt gegen diesen Begriff Apartheid gegenüber Israel. Sie sagt, die israelische Besatzung zu kritisieren ist natürlich absolut notwendig. Aber mit dem Apartheid-Begriff damit zu hantieren, verunklart die Dinge. Und da hat sie sich natürlich gegen solche Unklarheiten lebenslang dezidiert ausgesprochen. Mhm. Sie war keine Schönfärberin, aber sie war eben auch gegen das ungenaue Sprechen.
Margot Martin, Sie sind selbst Schriftsteller und haben schon viele Bücher geschrieben. 2015 Ihr literarisches Südafrika-Tagebuch Madiba Days. Und da haben Sie mal gesagt, ohne Nadine Gordimer und die Lektüre Ihrer Bücher hätten Sie das so nicht schreiben können. Warum?
Ja, durch diese Freude, diesen Mut, der natürlich mit Respekt gepaart sein muss, am Blickwechsel, sich in der Perspektive der anderen zu sehen. Für mich, ich hatte den Tod Nelson Mandelas 2013 erlebt und vieles, was ich zuvor in Südafrika erlebt hatte, mit Weißen, Schwarzen und aber auch vor allem den sogenannten Coloreds, die immer in between waren, hat mich dann dazu gebracht, dieses literarische Tagebuch zu schreiben und die Bücher von Nadim Gordimer. Der Perspektivwechsel und ganz wichtig auch, dass in Literatur überführte, ich würde schon fast sagen, Misstrauen gegenüber der eigenen Perspektive, dass das, was wir glauben zu sehen, ja nie the whole picture ist, sondern immer nur ein Ausschnitt und wir einen Begriff davon bekommen müssen, dass wir auch partiell immer blind sind. Und das jetzt wiederum in Bilder zu überführen, in Reflexion, in Literatur, dafür danke ich Nadine Gordimer ungeheuer, ungeheuer viel.
Na, da braucht man ja nichts mehr hinzuzufügen. Marco Martin, vielen Dank für dieses Gespräch zu Nadine Gordimer, die heute vor 100 Jahren zur Welt gekommen ist. Und wer jetzt Lust gekriegt hat, sie mal zu lesen, die deutschen Übersetzungen ihrer Bücher sind hauptsächlich im Berlin Verlag erschienen.